zurück nach der Pause. So, zurück nach der Pause. Haben sich Fragen ergeben nochmal in der Pause? Irgendwas, was so noch ein bisschen schwelt, bevor wir jetzt gleich ein bisschen zur Zusammenfassung kommen und dann in die strategischen Fragestellungen reinkommen? Irgendwas, was unklar ist, wollte ich schon immer mal wissen. Was macht die Katze danach? Und so weiter und so fort.
Nicht was, vielleicht noch was zu rechtlichen?
Ja, also nicht viel, weil ich bin ja kein Anwalt, ich darf das ja nicht, aber das sage ich gleich in der Zusammenfassung. Harvester-Videos können wir auch noch schauen danach. Ich bin Apfelerntemaschinen, ist mein Thema. Apfelerntemaschinen, sieht fantastisch aus. Als letztes, das haben wir vorhin noch ausgelassen, ist dann die Geschichte, das einfach selber zu machen. Also Blogs, eigene Netzwerke und all das. Das, was soziale Netzwerke sind, muss eigentlich nicht bei Facebook, Twitter und Co. ablaufen, sondern wir können all das auch machen. Facebook ist nichts anderes als eine Homepage, die so programmiert ist, dass jeder dort was tun kann. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber wir können in Blogs eigene Inhalte einstellen, die kommentierbar sind und teilbar sind. Der Blog ist so eine Mischung aus Homepage und sozialem Netzwerk. Ist schon eher auf der Homepage-Seite. Letzten Endes ist ein Blog auch nur ein Content-Management-System, also etwas, um eine Website zu erstellen, hat aber ein paar Vorteile. Das eine ist, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wo die einzelnen Artikel auftauchen. Die sind einfach zeitlich sortiert, ähnlich wie wir es in sozialen Netzwerken kennen. Sie sind kommentierbar, ähnlich wie wir das in sozialen Netzwerken kennen. Und sie haben einen klaren Absender. Und deshalb kann ich jedem nur empfehlen, gar nicht mal so aus Social-Media-Perspektive, sondern aus reiner Textperspektive, schreibt Blogs. Weil, wir hatten es vorhin, wer macht das? Wenn da auf einmal der Geschäftsführer, der Wissenschaftler, der was weiß ich was, den Blogartikel schreibt, dann kann man das lesen, anders als die blöden Pressemitteilungen. Nochmal, die Pressemitteilung ist dafür geschrieben, dass ein Journalist den Text nimmt, woanders hin kopiert und dann es in der Zeitung veröffentlicht wird. Da ist kein Absender mehr. Wir verleugnen uns in der Pressemitteilung, damit der Journalist es einfach hat. Und im Blog können wir eben sagen, ich habe zum Beispiel die und die Erfahrung gemacht. Da hatten wir schon mal das und das. Da kann ich ganz anders schreiben und das lässt sich viel, viel einfacher lesen als diese neutral geschriebenen Artikel. Das sind die großen Vorteile von Blogs und der Blog ist langlebig. Das heißt, immer dann, wenn ich vorhin gesagt habe, Halbwertzeit 3 Stunden, Halbwertzeit 30 Minuten, der Blog, da ist die Halbwertszeit nur durch den Inhalt bedingt. Natürlich, wenn ich schreibe, gestern war das und das, dann ist die Halbwertszeit auch gering. Aber ich kann in einem Blogartikel was zu einem, bleiben wir bei dem Flug, was zu einem Flug erzählen. Und es kann auch in 3, 4, 5 Jahren noch relevant sein. Das kann in Suchmaschinen gefunden werden, das kann verlinkt werden. Das kann wirklich Wissen vermitteln auf einer sehr, sehr intensiven Ebene. Das Gleiche gilt für Foren, immer dann, wenn wir es mit Gleichgesinnten zu tun haben, die sich sehr intensiv mit einem Thema beschäftigen und das auch über eine längere Zeit hinaus, sind Foren unheimlich gut. Foren können auch wieder in Suchmaschinen gefunden werden. Das heißt, Foren gibt es eben auch wieder, vor allem zu technischen Geschichten, aber es gibt auch Mütterforen, Landwirtsforen, was weiß ich was. Es gibt ganz böse Jägerforen und all diese Dinge. Also im landwirtschaftlichen Bereich gibt es eine Menge an Foren, wo sozusagen direkter Wissensaustausch stattfindet. Also wirklich mit Fragen, ich habe das und das, wie macht ihr das? Ich habe das und das Problem, wie macht ihr das? Bis hin eben zu eigenen Communities, wo man sagt, okay, all das, was es da gibt, kann ich jetzt nachbauen oder selber bauen oder besser bauen. Technisch gesehen ist das nicht so irre aufwendig. Also natürlich ist es aufwendig, aufwendiger als jetzt einfach nur eine einfache Homepage zu machen. Aber man braucht kein Multimillionen-Dollar-Unternehmen dafür, um etwas wie Facebook zu machen. Man braucht nur ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, um etwas so Großes wie Facebook zu machen. Aber das liegt nicht an der Technik. Facebook an sich ist relativ banal. Wenn da keine Inhalte drin wären, wäre da gar nichts, ohne das, was die Nutzer da reingestellt haben. Also technisch lässt sich das nachbilden. Nicht in der Skalierbarkeit und nicht in jeglicher Refinesse vielleicht, aber das ist nicht das Problem. All das hat nur das Problem, es ist ein relativ hoher Akquiseaufwand. Das heißt, die Leute müssen dann zu mir kommen. Der Vorteil an Facebook und Co. ist, da sind die Leute eh schon und dann versuche ich die mit meinen Inhalten sozusagen zu erreichen. Hat den Nachteil, dass sie meine Inhalte nur immer nebenbei sehen, aber sie sind halt eh morgens, mittags, abends auf Facebook. Wenn ich die zu meiner eigenen Community bringe, dann müssen die von sich jedes Mal wieder denken, oh, ich muss jetzt dorthin. Und das passiert einfach nicht so oft. Und am besten ist eben die Kombination, ich habe einmal das Kommunikationsmedium, ein klassisches soziales Netzwerk und habe dann mit einem Blog oder einem Videokanal oder was weiß ich was, nochmal die Möglichkeit, in der Informationsebene tiefer zu gehen, da was zu machen. Ich hatte vorhin den Schäfer gezeigt, der hat zum Beispiel noch einen ganz einfachen Blog hier, manchmal sind 140 Zeichen zu knapp, dann kommt der Beitrag. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Blog, der bei ihm selber gehostet ist, das heißt, der gehört auch ihm. Er hat das Problem nicht, was man sonst mit sozialen Netzwerken hat. Wenn wir auf Facebook sind, sind wir in den Facebook-AGB. Wenn wir auf Twitter sind, sind wir in den Twitter-AGB. Wenn wir auf Instagram sind, sind wir in den Instagram-AGB. Hier kann ich einfach meine eigenen Sachen machen, kann es hosten, kann den Anbieter wechseln und all diese Dinge tun. Das heißt, da kann ich intensiver reingehen und kann dann einzelne Geschichten länger erzählen, kann dort tiefer reingehen und kann eben wirklich Wissen vermitteln. Eine Kollegin von mir hat gerade Plastikfasten gemacht, jeden Tag einen Blogartikel geschrieben. Das kriege ich nicht mehr in einem schnelllebigen Medium mit, weil das soll man jetzt auch am Ende nochmal von vorne nach hinten nachlesen können. Und das wäre ja schade, wenn das verloren wäre. Ja, jetzt haben wir diese vielen sozialen Medien und dann kommt dann auch noch irgendwie WhatsApp. WhatsApp wäre, wenn man es als soziales Medium einstuft, das größte soziale Medium in Deutschland. Wir haben, die Zahlen sind ein bisschen schwieriger zu bekommen, etwa 32 Millionen aktive WhatsApp-Nutzer alleine in Deutschland. WhatsApp ist jetzt so ein Zwischending. Eigentlich ist es erstmal ein SMS-Ersatz, in Anführungszeichen. Also ein ich schreibe Nachrichten. Aber mit den Gruppenfunktionen kommt es dann auch zum Austausch von Erfahrungen, Meinungen und Eindrücken mehrerer Leute. Das heißt, da könnte es dann schon wieder in Richtung soziales Netzwerk gehen. Wir haben bloß ein Problem. Es basiert immer auf bestehenden Listen. Ich kann das hervorragend machen, wenn ich eine Gruppe von Aktiven habe, wenn ich Mitarbeiter habe, wenn ich Klassiker irgendwie eine Schulgruppe habe oder all das. Aber es ist unheimlich schwierig, da ein offenes Angebot zu machen, wo jeder einfach mal sagen kann, okay, da will ich jetzt mit rein in diese Gruppe. Weil es diese Beitreten-Funktion nicht gibt, sondern das alles im Adressbuch des Gruppengründers mehr oder weniger abgebildet wird. Es gibt von WhatsApp dann noch Broadcasts, das ist sozusagen der Newsletter von WhatsApp, mehr oder weniger, also wo ich an relativ viele Leute einseitig schreiben kann, die empfangen das und wenn sie antworten, landet das nur bei mir, nicht bei der gesamten Gruppe. Darüber könnte man Informationsdienste machen, das machen auch viele Zeitungen, wo man dann sagen, hier gibt es den News Alert, hier gibt es tägliche Updates oder so. Das ist alles noch ein bisschen kompliziert, widerspricht auch den AGB, wenn es Firmen nutzen, aktuell noch, hat aber eben auf einmal wieder eine irre hohe Verbreitung und damit eine irre hohe Möglichkeit, sehr, sehr viele Leute sehr intensiv zu erreichen. Die meisten Leute haben da eben auch noch keinen Algorithmus, haben das noch nicht ausgeblendet, bekommen da auch noch wirklich am Handy eine vibrierende Nachricht. Das heißt, da hat man einfach einen viel höheren Erreichungsgrad. Aber muss eben auch viel vorsichtiger sein, dass mir die Leute damit nicht nervt. In die Richtung geht's. Es gibt drei große Trends, die wir beobachten können in sozialen Netzwerken. Und der erste und allerwichtigste, es ist fast nur noch mobil basiert. Also alle neuen Netzwerke gibt es eigentlich gar nicht mehr auf dem Rechner. Instagram lässt sich auf dem Rechner nicht nutzen. WhatsApp lässt sich auf dem Rechner nicht nutzen. Snapchat lässt sich auf dem Rechner nicht nutzen. Und es hat Gründe. Das ist zum Beispiel einfach. Hier brauche ich kein Login mehr. Auf meinem Rechner brauche ich immer noch ein Login. Da bin ich im freien Internet, im Browser. Dann muss ich mich aber verifizieren. Hier bin ich allein durch das Gerät schon verifiziert. Das heißt, ich muss die App einmal installieren und dann muss ich nie wieder mein Passwort eingeben. Ich bin einfach da. Ich bin als einzelne Person da. Ich habe hier direkten Zugriff auf Kamera und Mikrofon und aufs Adressbuch und auf meinen Standort. Das heißt, hier kann ich auf einmal ganz viele Funktionen machen, die anders ganz, ganz schwierig werden. Was dazu führt, dass der soziale Graf, also die Freunde, die ich mir bei Facebook noch mühsam zusammengesucht habe, indem ich irgendwie da oben eingib, ach der noch, und dann geschaut habe, was hat der für Freunde, vielleicht ist das auch ein Freund von mir. Wenn ich mich heute in einem sozialen Netzwerk anmelde, geht der einmal durch das Adressbuch, datenschutzrechtlich hochproblematisch, geht der einmal durchs Adressbuch meines Handys, schaut, wer ist da auch drin, und auf einmal habe ich da schon meinen Freundeskreis. WhatsApp ist da am extremsten. Bei WhatsApp kann ich nur mit Leuten kommunizieren, die in meinem Adressbuch stehen. Hat dazu geführt, dass mittlerweile auch junge Leute ihr Adressbuch pflegen. Hat aber eben auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel WhatsApp auf dem Handy nicht nutze, weil ich keine Möglichkeit habe, WhatsApp zu nutzen, ohne mein Adressbuch an die Firma Facebook abzugeben. Das zum Beispiel aus meiner Sicht das größte Datenschutzproblem wäre, um mal ein bisschen zu den rechtlichen Problemen weiterzuleiten. Macht es aber eben viel, viel einfacher und es wird eigentlich fast kein neues soziales Netzwerk mehr geben, was nicht zu einem sehr, sehr großen Teil auf dem Handy basiert. Zweites, es wird immer medienbasierter. Mit dem Handy, mit besseren Internetverbindungen haben wir Foto, Video, jegliche Form von Live, die wir da reinbringen können. Text ist überbewertet. Jetzt habe ich leider diese Folie nicht drin. Jetzt muss ich gerade einmal kurz gucken. Wir haben Schweizer hier. Ne? Ach, jetzt habe ich das Bild. Das ist ein wunderschöner Ausschnitt einer Schweizer Tageszeitung. Oder ich weiß nicht, ob Tageszeitung Blick. Twitter ist mir zu textlastig. Maximal 140 Zeichen. Ja? Spricht aber ganz gut. Also das geht den meisten Leuten so. Eine normale Kommunikation, gerade von jüngeren Leuten, auch so auf sowas wie WhatsApp oder so, basiert halt eher darauf, Selfie, Emoticon, Emoticon, Selfie, Selfie, Emoticon, Emoticon, Selfie. Da ist Sprachnachricht, Selfie, Emoticon. Da ist nicht sehr viel mit geschriebenem Text. Weil geschriebener Text ist unheimlich aufwendig in der Produktion. Alles andere ist viel, viel schneller gemacht. Na, um Hallo zu sagen, muss ich irgendwie 5 Buchstaben tippen. Das will doch niemand mehr heutzutage. Plus, dass ich natürlich mit Videotext und all dem, mit Videobildern und all dem viel, viel leichter Emotionen, viel, viel leichter Kontext mitteilen kann. Macht es für Organisationen ganz, ganz schwierig. Bildrechtlich, weil wir eben nicht mehr die eigenen Fotos haben. Und dann was, wir sind als Organisation eben keine Person. Und gerade diese Kombination aus mobil und medienbasiert bedeutet, dass das live passiert. Dass ich also nicht mehr aufgearbeitete Fotos habe, die ich irgendwie mit Photoshop mache und dann lade ich die in ein Netzwerk hoch. Ganz viele Netzwerke ermöglichen es nicht mal mehr, auf den Speicher des eigenen Handys zuzugreifen, sondern da passiert das Video, das Foto wirklich nur noch live. Da kann ich nur Fotos, Videos senden, die direkt in dem Moment aufgenommen wurden. Hochattraktiv für junge Leute, für Organisationen sehr, sehr schwierig. Und der dritte Trend, und das ist auch wieder so ein bisschen kontrafaktisch, könnte man denken, ist, es gibt ein höheres Bedürfnis nach Privatheit. Privatheit ist nicht gleich Datenschutz. Privatheit heißt, ich möchte nicht, dass meine Mutter erfährt, was ich hier mache. Ich möchte nicht, dass mein Chef erfährt, was ich hier mache. Und ich möchte nicht, dass meine Ex-Freundin erfährt, was ich hier mache. Ob das der BND und der NSA wissen, ist mir jetzt erstmal egal. Ob das Snapchat weiß oder Facebook weiß, ist mir auch erstmal egal. Privatheit heißt, dass ganz viele Leute von sowas wie Facebook, wo ich zwar alles irgendwie einstellen kann, aber nie so richtig verstehe, was wann wem angezeigt wird, dass das ungewünscht ist. Und dann bin ich lieber bei sowas wie Snapchat, die Nachricht verschwindet automatisch nach einer gewissen Zeit. Die ist natürlich irgendwo noch auf einem Server gespeichert oder so, aber sie ist nicht mehr auf meinem Handy, sie kann nicht von dem Nächsten, der da dran geht, gelesen werden. Und ich habe eine sehr, sehr gute Kontrolle, wer was wann sieht, aus meinem privaten Umfeld. Und mit den drei Trends müssen wir in Anführungszeichen leben. Und es sind alles drei Trends, die eigentlich der offenen Kommunikation von der Organisation erstmal widersprechen. Das heißt, alle, die vorhin über Facebook geflucht haben, besser wird es nicht mehr werden. Facebook ist das beste soziale Netzwerk, was wir uns aus Organisationssicht vorstellen können. Sehr zu meinem Bedauern. Aber das heißt, wir müssen hier schauen, wie wir in andere Bereiche reinkommen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass auch auf Facebook der Nutzen schon so ist, dass ganz wenig, gerade junge Leute jetzt irgendwie unheimlich viele Fanpages liken, dass ganz viele junge Leute da unheimlich aktiv sind. Auch da haben wir wieder ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien und auch da folgt jetzt niemand einfach mal so aus Spaß einem Bioerzeugerverband oder so, der irgendwie ab und zu mal ein Bioprodukt kauft. Also bloß weil es die Möglichkeit gibt, heißt das nicht, dass es Leute bisher unbedingt gemacht haben. Wenn wir jetzt also entscheiden, welche Netzwerke wollen wir bespielen, dann müssen wir uns eigentlich diese 4 Fragen stellen. Ist die Zielgruppe da? Das ist die erste und wichtigste Frage. Und dafür muss ich meine Zielgruppe kennen. Das reicht, also ich kann es an demografischen Daten euch ganz gut sagen, aber das heißt noch lange nicht, dass man da bis zum Endkunden kommt. Und das heißt zum Beispiel auch, dass irgendwie der eine Landwirt nicht wie der andere tickt und der Biolandwirt wahrscheinlich nicht ganz wie der Großlandwirt und so weiter und so fort. Können wir dieser Zielgruppe etwas bieten? Also können wir ein echt attraktives Angebot machen? Und diese Frage hört sich so banal an. Aber mal wirklich umgedreht, nicht die Frage, was haben wir, was wir loswerden wollen, Das gilt übrigens auch für die Homepage, da würde ich das als noch wichtiger verstehen. Aber wirklich die Frage, was ist das Interesse dieser Zielgruppe? Was holt die vom Fernseher weg? Was holt die vor lustigen Katzenvideos weg? Was können wir da bieten? Und dann erreichen wir damit auch noch was, was auf unsere Organisationsziele einzahlt. Ich könnte jetzt aus dem Naturschutzbereich immer einen Account mit süßen Tierbabys machen. Meine Zielgruppe erreicht. Ich könnte es bieten, Tierfotos sind nicht so teuer. Aber ich hätte natürlich noch, und ich wäre schnell beim WWF, kann ich euch garantieren, aber ich hätte natürlich noch überhaupt nichts damit erreicht, wenn ich meiner Zielgruppe jeden Tag süße Fuchsbabys, Katzenbabys, Seelöwenbabys und so weiter und so fort biete. Das heißt, ich muss auch noch schauen, kann ich damit etwas erreichen, was ich erreichen möchte. Auch das wieder hört sich einfach an. Ich frage jetzt nicht, ob jeder weiß, was die Organisation erreichen möchte. Es ist nämlich manchmal auch nicht so einfach. Das ist die erste Frage und es ist meistens die längst diskutierte Frage in einem Workshop. Und dann natürlich auch noch, können wir das leisten? Also rechnet sich das? Weil natürlich können wir uns super Strategien überlegen, die vielleicht sogar aufgehen, wo wir aber 2 Personalstellen für brauchen und das ist es uns dann vielleicht nicht wert. Natürlich können wir ganz kleine Zielgruppen ganz gezielt, wer war das vorhin mit den Landwirten in NRW? Natürlich können wir die erreichen. Die Frage ist, wie aufwendig ist das und lohnt sich das dann noch? Weil es ist kein Selbstläufer. Blöd gesagt, wenn es ein Selbstläufer wäre, hätten es alle anderen schon gemacht. Das heißt, es ist Arbeit. Und da komme ich auch gleich nochmal zu. Bevor ich jetzt nochmal zu den rechtlichen Sachen komme, eine kurze Sache, die sozusagen nichts mit dem Workshop zu tun hat, die mir aber wichtig ist, und das ist nochmal die Frage, wann sollte ich eigentlich mich mehr mit meiner Webseite beschäftigen und wann sollte ich mich mehr mit sozialen Medien beschäftigen? Soziale Medien sind toll, ich bin ein großer Fan von, aber eine Webseite sollte davor auch schon mal zumindest nicht schlecht sein. Das heißt, jeder, der sagt, oh, meine Webseite ist so grottig, ich muss jetzt schnell Facebook machen, dass die Leute nicht auf meine Webseite gehen, realistisches Szenario, der sollte erstmal die Webseite nehmen. Vielleicht mal so ein bisschen auseinander dividiert. Social Media ist sowas wie die nervige Plaudertasche. Das redet, da wird kommuniziert, da wird Smalltalk gemacht und die Webseite ist eher langweilige Professorin, sag ich mal. Also da stehen dann die Inhalte, da habe ich die tiefgreifenden Informationen, da habe ich das, was ich wirklich vermitteln möchte. Social Media kommt zu dir, das ist der große Vorteil. Du musst aber erstmal zur Homepage kommen. Das heißt, wir müssen erstmal Leute dazu bekommen, zu uns zu kommen bei der Homepage. Und der große Vorteil von Social Media ist, da sind die Leute schon. Wenn ich sie dann erreiche, wenn ich ihnen was biete. Social Media ist nebenbei. Die Webseite hat immer eine Intention. Wenn jemand auf unserer Webseite landet, dann hat der ein Problem. Also, jetzt nicht, weil die Webseite schlecht ist, sondern hat er ein Problem, was er mit der Webseite lösen möchte. Dann hat er vorher was in Google eingetippt. Dann hat er unsere Webseite eingetippt. Das heißt, der will nicht einfach so irgendwie mal informiert werden, dafür wäre er dann irgendwie bei Spiegel Online oder eben auf Facebook, sondern der will wissen, wie funktioniert das und das, wie kann ich das und das, was mache ich wenn. Social Media ist die Kommunikation dazu. Und das muss man sich einfach immer bewusst machen. Und dann, die Frage ist jetzt so ein, zwei Mal schon angedeutet, ist die Frage nach dem Zeitaufwand. Und die Frage kann ich hier auch nicht wirklich beantworten, weil sie extrem abhängig davon ist, was ihr schon habt. Ich kann natürlich Social Media viel, viel besser machen, wenn ich schon einen super Blog habe, einen super YouTube-Kanal, einen super Redakteur, der was schreibt, super Inhalte aus meinem Magazin und dann nur noch in Anführungszeichen die Kommunikation obendrauf machen kann. Und wenn ich aber sage, okay, ich will jetzt einen YouTube-Kanal, einen Blog und eine Facebook-Seite und das alles zähle ich jetzt zu Social Media, weil das ist das, was ich neu machen will, dann kann ich da auch mehrere Vollzeitstellen mit beschäftigen. Meine Faustregel ist immer, unter einer halben Stunde am Tag lohnt es sich eigentlich nie. Wenn man irgendein Ziel erreichen will, was man ja meistens erreichen sollte, sonst sollte man es wirklich lassen, dann muss man schon diese halbe Stunde am Tag, ich gehe da mal rein, ich schaue, was machen die anderen, ich mache selber was und ich reagiere auf die Reaktion. Und das braucht meiner Erfahrung nach mindestens eine halbe Stunde. Und das sollte dann eben auch, blöd gesagt, im Arbeitsvertrag, in der Aufgabenbeschreibung und was weiß ich was stehen. Da sollte man auch mal das Okay vom Chef für haben. Es wird einen nicht davor beschützen, dass die Kollegen, wenn sie an einem vorbeilaufen, arbeitest du auch oder bist du nur auf Facebook? Da kommt man nicht ganz drum rum, aber das muss einmal geklärt sein.
Das scheint mir extrem, soll ich sagen, nett geschätzt. Also ich habe die Erfahrung, dass das mehr zeigt.
Ja, das ist das Minimum. Also das ist nach oben offen.
Ja.
Und, aber nach oben offen... Es hängt eben stark von der Konzeption ab. Also wenn ich sage, ich mache einen Beitrag zu was, wo ich schon einen Beitrag zu auf der Homepage habe, dann habe ich da meistens schon das Bild, ich habe schon einen Text, ich kann das sozusagen schnell machen.
Dann wäre es aber Automatismus und dann...
Nö, ich kann ja auch was Altes rausholen. Ich kann sagen, heute blühen die Magnolien, dann mache ich irgendwie einen Beitrag dazu, den habe ich von vorletztem Jahr noch auf meiner Homepage. Also es muss ja kein Automatismus sein, ist auf die Homepage gesetzt, bang, wird ersetzt. In sozialen Medien muss auch nichts neu sein. Das ist Kommunikation. Kommunikation muss nur anlassbezogen sein. Das heißt nicht, dass der Beitrag neu sein muss. Ich kann jetzt wieder den immerwährenden Artikel rausholen, wie erkenne ich eine Amsel. Weil das gerade die Zeit ist und der Artikel muss nicht neu sein, der muss bloß jetzt relevant sein. Also das ist möglich. Aber ja, es ist das Minimum. Das ist nach oben offen. Es gibt, keine Ahnung, wenn ich die Bundeswehr bin, dann habe ich ein Team, was... vielleicht auch zweistellige Zahlen da drin hat, um das Social Media, die Social Media Accounts zu betreuen. Also das ist wirklich eine konzeptionelle Frage. Mache ich das eher in einem Newsbereich und haue sozusagen noch die News rein? Bin ich da sehr, sehr kommunikativ? Meiner Erfahrung nach, ich betreue zum Beispiel eine Facebook-Seite mit 100.000 Leuten zum Thema Wölfe. Die Beiträge schreiben ist nicht das Problem. Da komme ich locker mit einer Viertelstunde pro Beitrag aus. Aber ich diskutiere dann halt 4-5 Stunden pro Beitrag mit den Leuten sozusagen und schaue, was sie machen und lösche Beiträge, ärgere mich mit Leuten rum, freue mich über Beiträge, recherchiere selber nochmal was, weil ich eine Nachfrage bekommen habe, die ich nicht beantworten kann. Also das ist jetzt in dem Fall konzeptionell sozusagen der hohe Aufwand. Und in anderen Bereichen ist es eben, ich muss erstmal den Blogartikel schreiben, bevor ich einen Beitrag über den Blogartikel machen kann. Und dann bin ich natürlich auch schon bei 5-6 Stunden bloß, um einen Tweet rauszuhauen. Ich habe eine Facebook-Seite, also der NABU hat eine Facebook-Seite, die ich mitbetreue, die heißt Willkommen Wolf. Und die hat 100.000 Fans und wenn 100.000 Leute was diskutieren, dann ist das ein ganz schöner Aufwand. Und bei einem nicht komplett einheitlich begrüßten Thema wie der Rückkehr von großen Beutegreifern nach Deutschland, ist die Diskussion durchaus manchmal etwas hitziger.
So.
Da ist der Zeitaufwand pro Beitrag 5 Stunden. Und wir machen dann einfach weniger Beiträge, weil wir nicht so viele Ressourcen haben. Natürlich könnte ich da jetzt auch 5-mal die Woche was posten, wir machen es einmal die Woche, weil wir einfach nicht mehr Ressourcen dafür zur Verfügung haben. Also da kann ich ja auch anpassen. Das ist, wie gesagt, deshalb fällt mir das mit der zeitlichen Frage sehr, sehr schwer. Ich kann wirklich nur diesen Minimalwert nennen und dann muss man schauen, wie das in die jeweilige Konzeption passt. Dann kommen wir zu den schönen, nein, dann kommen wir zu den rechtlichen Sachen. Wir haben auf verschiedenen Ebenen hier sozusagen rechtliche Verzwickungen. Das erste ist das Thema Datenschutz. Da will ich auch am wenigsten zu sagen, da bin ich am wenigsten befugt, in Anführungszeichen, was zu sagen, weil Datenschutzrecht ist erstens von Land zu Land unterschiedlich, ist extrem kompliziert, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, wahrscheinlich auch nicht viel einfacher. Da haben wir auf zwei Ebenen damit zu tun. Das eine ist, was machen wir, indem wir so ein Netzwerk betreten? Also wie gehen wir damit um, dass wir unsere Mitarbeiter sozusagen in ein Netzwerk begeben, das vielleicht datenschutzrechtlich ein bisschen schwierig ist? Und dann ist die Frage, ob wir dadurch, dass wir ein Profil dort haben, eine Aufforderung dazu machen, dieses Netzwerk zu nutzen. In der Regel sind wir in Netzwerken drin, wo die Nutzer schon sind. Und wir dort sozusagen zusätzliches Angebot machen. Und in der Regel geben wir als Organisation keine privaten Daten preis, weil wir keine privaten Daten haben. Das heißt, unser Ziel ist es ja in der Regel, möglichst Informationen weit zu streuen. Deshalb ist das Problem relativ gering. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ich würde dort keine internen Sachen machen. Ich würde dort natürlich nicht, wenn ich jetzt eine Dissidentenorganisation bin, arbeiten. Wobei, kommt drauf an, in welchem Land. Also, manchmal ist es ja ganz gut, wenn die Amerikaner einen schützen und manchmal ist es halt nicht so gut. Und all dies. Also das ist aber auf einer persönlichen Ebene viel, viel komplizierter, diese Entscheidung, als auf einer Organisationsebene. Weil wir auf der Organisationsebene kein Problem mit Datenschutz haben, was unsere Daten angeht, sondern nur mit den Daten sozusagen unserer Leute. Da müssen wir eher schauen, dass wir halt einen gewissen Teil von Service dort nicht abbilden, also dass wir da jetzt nicht Mitgliedskommunikation machen und all diese Dinge. Schwieriger wird das gerade nach deutschem Recht, wenn ich jetzt Facebook-Funktionen außerhalb von Facebook nutze. Also wenn ich zum Beispiel so einen Gefällt-mir-Button auf meine Homepage mache. Das ist in der Regel ein ganz klarer Verstoß gegen den deutschen Datenschutz, weil ich dadurch Facebook ermögliche, auf jeder meiner Seite Leute zu tracken. Das kann man umgehen, indem man einfach nur einen normalen Link setzt und eben nicht diese Facebook vorgefertigten Skripte, Artikel, wie auch immer die Teile heißen. Weil in dem Moment binde ich Inhalte auf einer fremden Seite ein. Da muss man aber wirklich mal durchgehen, da muss man auch von Netzwerk zu Netzwerk durchgehen und am besten das einmal mit dem eigenen Datenschützer besprechen. Und der kommt in den meisten Organisationen zum Ergebnis, dass die Nutzung okay ist, aber nicht in allen. Und dann gibt es so schöne Ausnahmefälle. Ich weiß nicht, ob das in Rheinland-Pfalz noch aktiv ist. Da gibt es dann das sogenannte Rückkanalverbot. Das heißt, die haben dann irgendwann von den Datenschützern gesagt bekommen, ja, ihr dürft Facebook nutzen, aber ihr dürft dort nicht kommunizieren. Das war sehr witzig, den konnte man dann Sachen an die Pinnwand schreiben und die durften nicht antworten. Weil das dann datenschutzrechtlich schwieriger geworden ist. Zweite Sache ist die ganze Frage nach Bildrechten und Copyright. Und bei Bildrechten haben wir es wieder mit zwei Rechten zu tun. Das ist das Recht am eigenen Bild, also dessen, der auf dem Foto drauf ist. Und da kann ich es mir jetzt ganz einfach machen. Das ist in sozialen Medien nicht anders als in Printmedien. Das heißt, ich brauche die Einwilligung der Leute, die ich fotografiert habe. Aber die brauche ich eben auch, wenn ich es auf meiner Homepage setze. Die brauche ich eben auch, wenn ich es in einem Printprodukt veröffentliche. Das ändert sich mit sozialen Medien nicht. Und das ist auch wieder ein sehr grauer Bereich. Also die Frage ist, wann ist eine Person Beiwerk, wann ist eine Veranstaltung wie diese eine öffentliche Veranstaltung? Also wann ist es sozusagen okay, wenn Leute auf Fotos drauf sind? Und die andere Sache ist die nach dem Copyright. Und das ist die ist speziell zu sozialen Netzwerken, weil soziale Netzwerke auf Teilen ausgerichtet sind. Das heißt, ich muss alle Rechte an diesem Foto haben, alle Copyright-Rechte, also Rechte dessen, der das Foto geschossen hat, weil ich die an Facebook nicht abtrete, sondern ihnen die Rechte daran gebe, dass sie das weiter verbreiten können. Und es liegt im Interesse des Netzwerkes, das ist auch bei allen sozialen Netzwerken so, weil die wollen dieses Foto, dieses Medium ja möglichst weit teilen. Die wollen also, dass es an möglichst vielen Stellen auftaucht. Und dafür brauchen sie die Rechte, das Foto zu nutzen, das Foto an anderen Stellen anzuzeigen, das Foto im kommerziellen Kontext, mit Anzeigen daneben im Rahmen meiner Anzeige zu nutzen und all das. Deshalb gebe ich immer volles Nutzungsrecht an diesem Foto an Facebook ab und dafür muss ich es erstmal haben. Auch letzten Endes sehr, sehr einfach. Im tagtäglichen Umgang wird das sehr, sehr schwierig, weil wir dann eben immer gucken müssen, woher haben wir das Foto, wer hat das gemacht. Wenn ich die Fotos selber mache, ist das ganz einfach. Ich kann das in dem Moment, wo ich es hochlade, entscheiden. Aber als Organisation, wo ich einen Bilderpool habe, muss ich eben gucken, habe ich das Foto vielleicht nur mal mit den Nutzungsrechten für Webseite bekommen. Dann kann ich das in sozialen Medien nicht nutzen. Punkt. Habe ich das Foto nur unter einer bestimmten Lizenz bekommen? Dann kann ich das Foto nicht nutzen. Punkt. Habe ich das Foto nur für mein Magazin bekommen? Dann kann ich das Foto nicht nutzen. Punkt. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach. Wir brauchen alle Rechte an dem Bild, weil wir alle Rechte an Facebook geben. Nicht exklusiv, alles okay. Also wir können es weiter nutzen, wir können es weiter verkaufen, wir können damit machen, was wir wollen. Aber Facebook eben auch. Und wenn wir das nicht haben, können wir es nicht machen.
Im Prinzip ist aber nur der Ersthochlader dafür verantwortlich, oder? Also wenn ich jetzt ein Bild teile von jemandem,
ja,
auf meiner Facebook-Seite, dann bin ich im Prinzip nicht mehr dafür verantwortlich, oder? Dass das Bild vielleicht doch da sein dürfte.
Ja, grundsätzlich schon. Es sei denn, es kann dir nachgewiesen werden, dass du weißt, dass der Ersthochlader sozusagen gegen Copyright verstoßen hat. Also der Klassiker ist ein YouTube-Video. Wenn ich weiß, das ist sozusagen ein Copyright-Verstoß, da hat jetzt jemand illegalerweise was auf YouTube hochgeladen, dann bin ich nicht davon freigestellt, das jetzt trotzdem weiter zu verwenden, weil ich habe es ja nicht hochgeladen. Also immer dann, wenn ich sozusagen von einem Copyright-Verstoß weiß, dann geht das nicht. Also wenn jetzt jemand einen Mickey-Maus-Comic hochlädt, dann kann ich das nicht einfach teilen, weil ich mir denken kann, dass das ein Copyright-Verstoß ist. Aber bei normalen Bildern ja. Dritte Ebene, Arbeitszeiten. also die ganze Sache mit Arbeitnehmerrechten. Wir sind mit Social Media natürlich etwas entgrenzt. Das fängt damit an, dass die Leute ihr eigenes Profil verwenden müssen, zumindest auf Facebook, um die jeweiligen Seiten zu betreuen. Das geht weiter, dass wir dazu Uhrzeiten manchmal aus meiner Sicht nicht antworten müssen, weil Antworten kann man sich auch sparen am Wochenende, es sei denn, man will am Wochenende Interaktion haben. Aber zumindest auf manche Sachen muss ich auch mal am Wochenende reagieren. Das heißt, ich muss da zumindest eine gewisse Form von Monitoring haben. Dafür brauche ich einfach Regelungen. Und das heißt, bei allen Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, dass man da den Betriebsrat mal anklopfen muss, wenn man das möchte. Also das ist zumindest ein rechtlicher Problembereich, sagen wir mal so. Kann es auch umgehen. Und ich muss schauen, wer hat die Zugriffe auf die Seiten, damit ich im Falle eines Ausscheidens eines Mitarbeiters nicht auch meine ganze Seite verliere. Auch das ist schon vorgekommen, dass dann irgendwie der FOJler in Rage noch den Twitter-Account gelöscht hat. Und 10.000 Follower wiederzubekommen ist nahezu unmöglich, weil das kriegt ja niemand mit. Reales Beispiel. Genau, so.
Kann man dann eine Homepage, also jetzt den Account, den Organisationsaccount auch übertragen auf eine andere Person oder muss ich das dann neu machen?
Das ist von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich. Auf Facebook gibt es mehrere Administratoren. Das heißt, da kann ich einfach beliebig viele Administratoren hinzufügen und wenn es die einzige Regel ist, es darf nicht weniger als einen geben. Das heißt aber, sobald ich drei habe, kann jeder Administrator rausgeschmissen werden oder sich selber rausnehmen. Bei Twitter ist es so, da gibt es einen Benutzername und Passwort pro Account. Das heißt, da müssen Benutzername und Passwort bei mehreren Leuten liegen. Und das heißt aber, dass dann auch in dem Moment jeder dieser Personen die Möglichkeit hat, das zu löschen. Das heißt, wenn ich da vorsichtig sein will, sollte ich das Passwort ändern, wenn ich jemanden wirklich rausschließen soll. Das sollte man aber eh ab und zu mal machen. Also es ist von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich. Gut. Von mir gibt es eh keine Rechtsberatung. Das hier war keine Rechtsberatung. Und last but not least, kleines Thema, kann man ganze 2-Tage-Seminare zu machen. Thema Krisenkommunikation. Wir haben mit sozialen Medien einen großen Vorteil. Kommunikation findet öffentlich statt. Wir haben mit sozialen Medien einen großen Nachteil. Kommunikation findet öffentlich statt. Das heißt, wenn mich jemand kritisiert, sehen das zumindest potenziell auch alle anderen. Und dementsprechend muss ich eine Reaktion haben, die auch alle anderen sehen. Das heißt, ich kann in der Regel in sozialen Netzwerken nur nachträglich moderieren, anders als ich das in eigenen Netzwerken kann. Das heißt, es wird erst veröffentlicht, dann sehe ich das, dann kann ich das meistens löschen, in fast allen sozialen Netzwerken. Aber dann haben es vielleicht halt schon andere Leute gesehen. Das heißt, ich muss auf einmal einen anderen Umgang damit haben. Und die Antwort sehen auch alle anderen Leute. Das heißt, ich muss in meiner Nachricht sehr konsistent sein. Und das hat Vor- und Nachteile. Aus meiner Sicht hat es sehr, sehr große Vorteile, weil wenn ich offen reagiere, dann sehen es viele Leute und ich bekomme nicht jede Nachricht 1000-fach. Ich bekomme sie immer noch 100-fach, weil nicht alle Leute alles immer so schön lesen, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Aber ich kann hier sozusagen offen reagieren. Aber es heißt eben auch, dass eine Kritik kommt, die vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Viele Leute trotzdem denken, oh ja, die Kritik, die teile ich. Und wir dann bis hin zu sowas, was man Shitstorm nennt, bei uns auf der Seite haben. Das heißt, man muss schauen, was kommt auf einen dazu, weil es ist Kommunikation. Ich kann das nicht unmonitored, unbeobachtet da stehen lassen, sondern ich muss schauen, wie reagieren Leute und muss darauf wieder reagieren. Und dann gilt letzten Endes, was für jedes andere Medium auch gilt. Ich muss auf eine Krise vorbereitet sein. Das heißt, ich muss wissen, was sind meine Leichen im Keller, ich muss wissen, was passiert, wenn etwas passiert, ich muss wissen, wer wird informiert, wer erfährt das, wer reagiert und muss mir hier einfach, ähnlich wie das hoffentlich jeder in seiner Pressearbeit hat, eben auch für die Social-Media-Arbeit einen minimalen Krisenplan zumindest haben. Und natürlich ist das in manchen Bereichen kritischer als in anderen Bereichen. Und das weiß man in der Regel ja selber. Also wenn ich viel mit Mitarbeitern zu tun habe, dann ist das immer ein Bereich. Wenn ich jetzt ein Thema wie Wölfe habe, dann ist das natürlich ein kritischerer Bereich, als wenn ich irgendwie nur mit Vögeln zu tun habe. Wenn ich eine sehr starke politische Meinung habe, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Wenn ich irgendwo verwundbar bin, ist das natürlich schwieriger als in einem anderen Bereich. Also da muss man immer mit umgehen. Aus meiner Sicht ist die Kritik von externen, also von Leuten, die nicht die eigene Meinung, die eigene Stoßrichtung sozusagen teilen. Relativ einfach und richtig schwierig wird es, wenn die vermeintlichen Fans, also die eigenen Leute, wenn man bei denen in Ungnade fällt. Sei es zu Recht oder nicht zu Recht. Also Krisen liegen meistens im Problem von der Organisation, weil die Organisation Mist gebaut hat. Bloß meistens hat es nicht der Social Media Manager verursacht. Damit muss man leben. Aber wie gesagt, das ist weitgehend dasselbe, was wir in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben. Bloß, dass wir es hier viel, viel direkter mit Leuten zu tun haben. Und das heißt, ich brauche zum Beispiel Ressourcen. Ich brauche also Leute, die im Notfall für mich da einspringen. Weil wenn ich jetzt wirklich mal irgendwie 1000 Kommentare bekomme, dann kann ich das eben nicht mehr mit meiner halben Stunde da erledigen. Dann brauche ich Leute, die im Notfall da mit reinspringen können. Ich brauche Kommunikationswege, dass die Leute innerhalb der Organisation wissen, wir haben da sowas wie einen Social Media Account und wenn da Kritik drüber kommt, dann muss vielleicht auch der Fachreferent da mal antworten, weil er auf einer Veranstaltung irgendwas gesagt hat oder so. Also da muss ich vorbereitet sein, muss damit umgehen können. So. Entschuldigung. Jetzt wissen wir, was soziale Medien sind. Schon mal ganz gut. Wir wissen, was wir so grob damit machen können. Und jetzt müssen wir uns selber klar machen, was wir damit erreichen wollen. Und da ist das in sozialen Medien noch schwieriger als mit der Homepage. Weil wir können ganz, ganz schlecht so verschiedenste Zielgruppen gleichzeitig erreichen. Wir müssen uns also fokussieren. Ich habe vorhin den Algorithmus von Facebook ein bisschen erklärt und das Ziel spielt auf sehr viel an. Wenn ich da eine diverse Zielgruppe habe und sage, ich will Bauern und in Anführungszeichen Endkunden gleichzeitig erreichen, dann wird das sehr, sehr schwierig, weil wenn ich am einen Tag was poste, was die eine Zielgruppe interessiert, am anderen Tag was poste, was die andere Zielgruppe interessiert, dann habe ich immer 50% der Inhalte, die die eine Zielgruppe nicht interessieren. Das merkt auch der Algorithmus sozusagen und es wird uninteressanter und uninteressanter. Das heißt, im Optimalfall habe ich pro Account eine Zielgruppe und kann damit die Leute erreichen. Das mal hier nebenbei. Und das ist gar nicht so einfach, sich das von vornherein klar zu machen, was denn jetzt hier die Zielgruppe ist. Ich empfehle hier auf zwei Dimensionen zu gucken. Das eine ist, wie viele Leute will ich erreichen? Ich habe es jetzt mal so von alle bis zu sehr aktive unterteilt. Und auf der anderen Dimension, in welcher Intensität will ich die Leute erreichen? Will ich nur, dass die Leute ab und zu mal wissen, ach ja, die gibt es, ach ja, Bio ist irgendwas. Oder will ich wirklich bis hin zu einer 1:1 Interaktion wirklich, dass die Leute jetzt wirklich was gelernt haben, das intensiv anwenden, dort Anführungszeichen zu Multiplikatoren werden. Und dazwischen kann ich ganz unterschiedliche Angebote machen. Ich kann hier unten eher Marketingangebote machen, also wo ich sage, ich will eine große Zielgruppe mit dann eben auch einfacheren Inhalten erreichen. Das heißt, ich suche schöne, einfache Beispiele, ich suche auch ein bisschen Vereinfachungen, ich suche platte Sachen, ich suche Sachen, über die man lachen kann. Bis hin hier zu einer Gemeinschaftsgeschichte, wo ich versuche, Leute miteinander in Kontakt zu bringen, Interaktion zu erreichen. Oder ich habe hier oben wirklich die Bindung, ich versuche, mit einzelnen Personen zu kommunizieren. Ich versuche, die wirklich an mich zu bringen. Ich versuche, den Journalisten ranzukriegen. Ich versuche, den Politiker ranzukriegen und dem vielleicht auch mal direkt zu antworten und da zu arbeiten. Und das ist eine ganz unterschiedliche Intensität. Und all das kann ich erreichen, aber das hier ist ganz schön schwierig, weil ich da sozusagen auch von meinem inhaltlichen Ross herabsteigen muss und da muss ich mich dann wirklich auf das Netzwerk einlassen. Und wenn ich, sagen wir mal, auf Facebook eine Gruppe habe von 20, 30 Landwirten von Versuchsbauernhöfen oder was weiß ich was, dann kann ich die ganz anders bespielen. Da kann ich richtig intensiv diskutieren, da kann ich Beispiele